Das Thema für heute Morgen ist die charismatische Bewegung mit einem Versuch, das biblisch zu beleuchten. Wir hatten erst vor einiger Zeit eine Klausurtagung, Vorstand, Pastoren und auch einige Älteste. Und da haben wir dieses Thema behandelt und es war der Wunsch, dass ich das mit euch heute durchgehe. Hin und wieder kommt der Vorwurf an uns, das Thema des Heiligen Geistes wäre bei uns unterbelichtet. Das könnte stimmen, es darf jeder für sich beurteilen, ob das stimmt oder nicht. Wir sind eine evangelikale Gemeinde. Wir sind Teil der weltweiten Gemeinde Jesu Christi. Auch die Pfingst- und charismatische Gemeinden, die das Wirken und die Gaben des Heiligen Geistes viel mehr betonen, gehören auch zur weltweiten Gemeinde Christi. Es gibt in den christlichen Gemeinden unterschiedliche Schattierungen und unterschiedliche Prägungen, je nachdem eben, wie man etwas gewichtet. Trotzdem gibt es in vielen christlichen Gemeinden, geht es um den Kern, um diese Kernbotschaft, das Evangelium. Und es ist wichtig zu erkennen, Jesus, der Gott, der auf die Welt kam, von einer Jungfrau geboren wurde, der gelitten hat, unter Pontius Pilatus, gekreuzigt wurde, am dritten Tage wieder auferstand, aufgefahren ist zum Vater, von wo er wiederkommen wird. Das ist eigentlich das Glaubensbekenntnis, das ist das Evangelium. Es gibt in keinem anderen Heil als nur in Jesus Christus. Das ist zusammengefasst das Evangelium und viele christliche Gemeinden, die halten fest an diesem Kern. Trotzdem gibt es unterschiedliche Prägungen, unterschiedliche Gewichtungen. Und das wollen wir heute ein bisschen anschauen. Was meinen wir, wenn wir sagen, das ist charismatisch? Oft geht es dabei mehr um den emotionellen Aspekt und weniger um den theologischen Aspekt. Und heute möchte ich versuchen, eher den theologischen Aspekt aufzuzeigen. Was es da für Unterschiede gibt und auf welche Grundlage das vor allem jetzt eben die charismatische Gemeinde Gewicht legt. Wenn zum Beispiel Menschen in der Gemeinde, Leute in der Gemeinde Hände hochhalten, ist die Frage, ist das charismatisch? Nicht unbedingt. Es ist eine Prägungssache und oft auch eine kulturelle Sache. Wird sogar in der Bibel explizit erwähnt, wenn Paulus an Timotheus schreibt, die Männer sollen heilige Hände hochhalten beim Gebet. Oder wenn bei Liedern mit Schlagzeug etwas flotter gesungen wird oder sogar zum Lied getanzt wird, ist das charismatisch? Nicht unbedingt. Gewisse Schlagzeile kommen ja auch in der Bibel vor, eine Pauke und Schlaginstrumente. Auch wird in der jüdischen Kultur zu vielem getanzt. Also der emotionelle Aspekt ist nicht so wichtig. Trotzdem wollen wir nüchtern bleiben, nicht schwärmerisch werden. Wir lehnen Extreme ab, wenn Menschen eben scheinbar unter der Kraft des Heiligen Geistes umfallen und komische Laute von sich geben, manche sogar Bellgeräusche oder Miaugeräusche und so weiter. Das können wir nicht mit der Botschaft der Bibel vereinbaren. Da braucht es die Gabe der Geisterunterscheidung. Und die schenkt Gott. Und wir dürfen Gott immer wieder bitten, dass er uns die Gabe der Geisterunterscheidung schenkt, damit wir prüfen können. Für das kommende Jahr 2025 ist ja die Jahreslosung, prüfet alles, das Gute behaltet. Ich denke, das ist ein guter Ratschlag auch für dieses Thema. Charisma, was bedeutet das eigentlich? Ganz einfach, Gnadengabe. Ein Geschenk von Gott, Charisma. Ich gehe davon aus, dass wir alle Christen die Gaben Gottes dankbar bejahen und annehmen wollen. Ich möchte kurz durch den Inhalt von heute Morgen gehen, kurz beleuchten, auch geschichtlich die Pfingst- und charismatische Bewegung, dann eben das theologische Grundverständnis, da geht es vor allem um die Geistestaufe. Auch geschichtlich von unserer Gemeinde her, Fritz Berger und die EBV-Geschichte, ist nämlich ganz spannend, wie das so entstanden ist. Die Frage, was ist mit der Zungenrede? Kontroverses Thema. Und unsere Sicht jetzt von unserer Gemeinde, wie wir das Ganze einordnen und sehen. Zuerst mal die charismatische Bewegung. Charismatiker, auch charismatische Christen oder eben Christen in Pfingstgemeinden, die gehören zu einer Bewegung innerhalb des Christentums, habe ich schon erwähnt. Und es ist wichtig festzuhalten, sie legen besonderen Wert auf die Gaben des Heiligen Geistes, die im Neuen Testament beschrieben werden. Einige Hauptmerkmale der charismatischen Bewegung sind Betonung auf geistliche Gaben. Charismatiker glauben, dass die Gaben des Heiligen Geistes, wie in der Bibel eben beschrieben sind, heute noch aktiv und relevant sind. Besonders wird auf die Zungenrede ziemlich viel Wert gelegt, aber auch prophetische Äußerungen, Eindrücke und so weiter. Es herrscht ein lebendiger Gottesdienst. Die Gottesdienste sind oft emotional mit Interaktion, viel Musik, Gebet und spontanen Äußerungen, Halleluja und preis den Herrn und so. Heilung und Wunder. Es wird geglaubt, dass Gott heute noch heilt und Wunder wirkt. Wundersame Zeichen bis hin zu Goldstaub, das Erscheinen von funkelnden Partikeln auf der Haut während des Gottesdienstes, da wird manchmal berichtet als Zeichen von der Gegenwart Gottes oder des Segens. Da geht es schon in Richtung, ich sage mal, Wohlstandsevangelium. Wenn du eben krank oder arm bist, dann ist es ein Beweis, dass du nicht richtig glaubst. Das lehnen wir ab. Evangelisation und Mission. Das ist ein starker Fokus auf die Verbreitung des Evangeliums und die Mission, sei es im Inland, aber auch global. Charismatische Gemeinden sind die schnellst wachsenden Gemeinden weltweit, vor allem in städtische Gebiete, aber auch im globalen Süden, in Entwicklungsländern. Die Pfingstbewegung begann im frühen 20. Jahrhundert in den USA. Ein besonderer Wendepunkt war die Azusa Street Revival 1906 bis 1909 unter William Seymour geleitet und es gilt als der Beginn der modernen Pfingstbewegung. So legen Pfingstler großen Wert auf die Taufe im Heiligen Geist. Und das werden wir nachher noch ein bisschen beleuchten. Was ist die Taufe im Heiligen Geist oder mit dem Heiligen Geist? Und das wird oft eben begleitet von Zungenrede als Initialbeweis. Wenn jemand mit dem Heiligen Geist getauft wird, dann redet er in Zungen. Und es ist der Beweis, dass er eben getauft ist mit dem Heiligen Geist. Pfingstliche Gemeinden sind oft unabhängig oder gehören zu spezifischen Denominationen wie Assemblies of God oder Church of God in Christ und so weiter an. Die charismatische Bewegung hingegen, die entstand in den 1960er Jahren, also 60 Jahre später, beeinflusst natürlich durch die Pfingstbewegung. Jedoch eben oft innerhalb bestehender Denominationen, wie zum Beispiel innerhalb der katholischen oder protestantischen Kirche. Da gibt es zum Beispiel die katholische Charismatiker, es gibt die anglikanische Charismatiker, eher eben innerhalb von bestehenden Gemeinden oder Kirchen, Denominationen, wo eine charismatische Bewegung entsteht. Ähnlich wie Pfingstler betonen Charismatiker die Gaben des Heiligen Geistes, jedoch ohne die strikte Notwendigkeit der Zungenrede als Beweis für die Taufe des Heiligen Geistes. Auch hier gilt der Fokus auf die Gaben des Geistes, jedoch oft mit einer größeren Betonung auf Zusammenarbeit mit anderen Gemeinden oder Kirchen. Ich würde sagen, zum Beispiel ICF, das ist eigentlich von der Lehre her eine konservative, eine evangelikale Gemeinde, aber mit charismatischen Elementen in der Gemeinde. Einfach, dass wir es so ein bisschen vorstellen können. Zusammengefasst könnte man sagen, dass Pfingstler und Charismatiker viele Gemeinsamkeiten in ihrer Betonung der Gaben des Heiligen Geistes haben, jedoch unterschiedliche historische Wurzeln und organisatorische Strukturen aufweisen. Interessant ist, dass Vorläufer von den Pfingstgemeinden ist die Heiligungsbewegung und auch der Methodismus. Und wir als EBV und GFC, wir kommen auch von der Heiligungsbewegung, also wir haben dieselben Wurzeln. Ich möchte nun zu dem Grundverständnis kommen von der Geistestaufe. Und das ist sehr wichtig, weil auf diesem theologischen Grundverständnis baut sich das ganze Gebilde oder auf, eben was Geistesgaben bedeuten und wie sie ausgewirkt Auswirkung finden im Leben von den Gläubigen. Die Argumentation der Pfingstler, der Christen aus Pfingstgemeinden ist, dass eben sie benutzen das Beispiel von Jesus, ihr seht hier auf der Grafik, und den Jüngern oben und in der Mitte, benutzen das als Beispiel für die Geistestaufe. Und unten wäre dann schattiert unser Beispiel oder wir, die wir heute leben, was es für uns bedeutet. Ich möchte aber vor schon wegnehmen, dass es eher eine Erfahrungstheologie ist. Denn die Zeit von Jesus und die Zeit von den Jüngern kann man nicht eins zu eins mit uns vergleichen, sondern es war eine Entwicklungsphase, eine Entwicklungsperiode vom Alten Testament zum Neuen Testament. Aber sie sagen, bei Jesus, er war schon immer Gottes Kind. Ja? Er war schon immer Kind Gottes. Aber er hat dann bei der Taufe, die Taufe des Heiligen Geistes empfangen. Und da wird der Vers in Apostelgeschichte, Kapitel 10, Vers 38 erwähnt. Wie Gott Jesus von Nazareth gesalbt hat mit Heiligem Geist und Kraft, der umherging und wohltat und alle heilte, die vom Teufel überwältigt waren, denn Gott war mit ihm. Also Gott hat ihn mit dem Heiligen Geist gesalbt und erst nach der Taufe ist er öffentlich aufgetreten, hat gepredigt, hat Wunder gewirkt und sie nehmen das als Beispiel, er war schon Kind Gottes, aber er brauchte die Taufe mit dem Heiligen Geist. Und die Jünger genauso. Sie waren Nachfolger von Jesus und es wird so bezeichnet, es waren ja schon Christen, weil sie Jesus gefolgt sind, aber sie haben noch die Taufe im Heiligen Geist benötigt an Pfingsten. Und sie sagen, genauso wir erleben die Bekehrung, die Wiedergeburt, die Hinwendung zu Gott und wir erhalten den Heiligen Geist, aber wir brauchen noch ein spezielles Erlebnis, wir brauchen noch eine spezielle Heilserfahrung. Manche nennen das auf Englisch the second blessing, eine zweite Heilserfahrung zu der Hinwendung zu Gott, zu der Wiedergeburt. Und sie nennen das eben die Geistestaufe. Ich denke, es ist wichtig, dass wir erkennen, was ist der Hauptunterschied zwischen Altes Testament und Neues Testament. Ich habe es versucht, in dieser Zeichnung hier darzustellen. Wie hat der Heilige Geist im Alten Testament gewirkt? Wie war er im Alten Testament präsent und wie im Neuen Testament? Da ist nämlich ein ziemlich großer Unterschied. Ja, Gott hat gewirkt in der ganzen Geschichte. Gott Vater, Sohn, Heiliger Geist. Aber er hat unterschiedlich gewirkt. Im Alten Testament, habe ich es oben angeschrieben, wirkte der Heilige Geist auf bestimmte Personen zu einer bestimmten Zeit für eine bestimmte Aufgabe. Also bestimmt nicht auf alle gläubige Menschen, sondern auf bestimmte Personen. Das waren Priester, Könige, Propheten, sogar Handwerker. Zum Beispiel der Bezalel, das war ein geschickter Mann, der handwerklich fähig war. Und er sollte eben diese Stiftshütte bauen. Da schreibt die Bibel, dass er mit dem Heiligen Geist, der Heilige Geist ruhte auf ihm. Er wurde ausgerüstet mit dem Heiligen Geist, um handwerkliche Dinge zu tun. Um eben die Stiftshütte zu bauen. Ich habe ihm Weisheit und Verstand gegeben, sagt die Bibel, und ihn befähigt, alle für den Bau erforderlichen handwerklichen und künstlerischen Arbeiten auszuführen. Also für eine bestimmte Aufgabe, für eine bestimmte Zeit. Dann kommt die Frage, wann hat dann das Neue Testament angefangen? Heilsgeschichtlich war es nicht bei der Geburt von Jesus, obwohl eben das Buch Neue Testament, Matthäus, Markus und so dort anfangen. Heilsgeschichtlich war es erst, als der Tod von Jesus eintrat. Jesus sagt ja am letzten Abend, er gibt den Jüngern den Becher und sagt, dies ist der neue Bund in meinem Blut. Das Alte Testament, der alte Bund, die alte Bünde, die waren von Noah, Abraham, Mose und so weiter durch das Gesetz, die finden ein Ende beim Tod von Jesus. Und jetzt fängt etwas Neues an. Natürlich könnte man sagen, der Tod, die Auferstehung von Jesus und eben dann Pfingsten. Hier fängt eine neue Ära an, ein neues System an. Da wird der Heilige Geist gegeben, nachdem Jesus seine Tat, seine Erlösungstat vollbracht hat, Gott ihn von den Toten auferweckt hat, er zum Himmel, zum Vater ging und eben der Heilige Geist wurde ausgegossen, wurde gesandt. Da fängt eine neue Heilszeit an. Ein neues System fängt hier an. Im Alten Testament war der Heilige Geist eher auf den Gläubigen. Ich habe hier zwei Bibelstellen, die Jesus selber erwähnt, die gesagt hat, zwar Johannes Kapitel 7, da sagt er, oder wird beschrieben, Johannes beschreibt, am letzten Tag, dem großen Fest, Tag des Festes, trat Jesus auf und rief, wenn jemand dürstet, der komme zu mir und trinke. Wen meinte er? Von was trinken? Vom Heiligen Geist. Erfüllt werden. Wer an mich glaubt, wie die Schrift sagt, aus dessen Leib werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Das sagte er aber von dem Geist, den die empfangen sollten, die an ihn glaubten. Also die Jünger haben es noch nicht empfangen, wirklich. Sie waren in der Gegenwart von Jesus, der Heilige Geist war auch da, aber sie waren noch nicht getauft mit dem Heiligen Geist, noch nicht erfüllt mit dem Heiligen Geist. Denn der Geist war noch nicht da, denn Jesus war noch nicht verherrlicht. Also wir erkennen, Jesus musste zuerst beim Vater verherrlicht werden, und dann wurde der Heilige Geist ausgegossen. Im Alten Testament war der Heilige Geist noch nicht so präsent wie eben nach der Ausgießung nach Pfingsten im Neuen Testament. Oder dann auch Johannes Kapitel 14. Entschuldigung, ich habe da Johannes 7 noch drin. Das ist Johannes 14, Kapitel, ja, 14, Vers 17. Da steht, der Geist der Wahrheit, den die Welt nicht empfangen kann, denn sie sieht ihn nicht und kennt ihn nicht. Ihr kennt ihn, denn er bleibt bei euch und wird in euch sein. Da wird in Griechisch tatsächlich diese Verbformen, die sind unterschiedlich. Er bleibt, im Moment bleibt er bei euch. Er ist bei euch, der Heilige Geist. Er unterstützt euch, aber er wird in euch sein. Wann? An Pfingsten. Bei der Ausgießung des Heiligen Geistes wird der Heilige Geist in euch sein. Und so könnte man ganz grob sagen, der Heilige Geist war im Alten Testament auf gläubige Menschen für eine bestimmte Tätigkeit, für eine bestimmte Zeit. Im Neuen Testament nach Pfingsten werden wir durch den Glauben hineingetauft in den Leib Christi. Und wir erhalten den Heiligen Geist, wir werden mit dem Heiligen Geist getauft, er lebt in uns. Das ist der Unterschied. Wir werden versiegelt mit dem Heiligen Geist, Epheser Kapitel 3. Wir werden wiedergeboren. Das haben die alttestamentlichen Gläubigen nicht so erlebt, denn der Heilige Geist war noch nicht gegeben. Wir sind Teil des Leibes Christi. Das war im Alten Testament noch nicht möglich. Es gibt eben nun das Priestertum aller Heiligen, nicht nur ein paar Auserwählten. Vielleicht fragt sich jemand, was dann mit Johannes 20, Vers 22 ist. Als Jesus auferstanden ist, da hat er den Jüngern begegnet und er sagte, Friede sei mit euch. Und er hauchte sie an und sagte, nehmt hin, Heiliger Geist. Theologen sind sich da nicht einig oder sie verstehen das nicht ganz. Was soll das bedeuten? Manche sagen, das war in der antiken Kultur bei den Juden so Brauch, wenn man sich anhauchte, das war ein Zeichen von Bruderschaft. Könnte es sein. Oder es könnte auch sein, eben, dass Jesus so eine wie eine Leihgabe gibt, so eine Kraft, um zu warten, bis die Verheißung des Vaters erfüllt wird, dass der Heilige Geist ausgegossen wird. So als Anteil vom Heiligen Geist, wie eben im Alten Testament. Er haucht sie an und sagt, nehmt hin, Heiliger Geist. Aber es war noch nicht die Ausgießung des Heiligen Geistes. Das kam erst etliche Tage später an Pfingsten. Was ist dann die Erfüllung mit dem Heiligen Geist, das Erfülltwerden mit dem Heiligen Geist? Und das sollten wir nicht wie das Wasser mit einem Glas und Wasser verstehen, das halb voll ist oder ganz voll oder so. Und wenn es eben leerer wird, dann ist weniger Heiliger Geist da. Nein, der Heilige Geist ist eine Person. Es geht eher um das Bestimmtwerden. Wenn Paulus schreibt in Epheser Kapitel 5, Vers 18, seid voll des Heiligen Geistes, dann meint er, seid ganz bestimmt, lasst euch ganz vom Heiligen Geist bestimmen. Das heißt, Jesu Gedanken, sein Sinn soll voll in euch sein. Und das kann immer wieder geschehen, auch bei uns Gläubigen. Nicht, dass wir sagen, wir sind wiedergeboren, wir haben es und es ist alles geregelt. Ja, es ist geregelt, aber wir können immer wieder neu erfüllt werden mit dem Heiligen Geist. Das sehen wir in der Apostelgeschichte. Da war Pfingsten, Apostelgeschichte 2, dann kam Apostelgeschichte 4. Die Jünger, Männer und Frauen, die waren zusammen, die haben gebetet und da ist die Stätte erbebte. Und es steht, sie wurden alle erfüllt mit dem Heiligen Geist. Oder in Apostelgeschichte 13, Petrus, er stand auf und er tat seinen Mund auf und da steht, und er wurde erfüllt mit dem Heiligen Geist. Das heißt, wir brauchen immer wieder diese Erfüllung mit dem Heiligen Geist. Das bedeutet nicht, wir werden immer wieder wiedergeboren. Nein, das ist die Basis von unserem Glaubensleben. Aber das Erfülltwerden, das Bestimmtwerden vom Heiligen Geist, das kann immer wieder geschehen. Und das geschieht auch manchmal in verschiedenen Erlebnissen, in Dürreperioden, wo Gott eine Erweckung schenkt in uns vielleicht oder durch eine Krankheitszeit und wir einfach Gott wieder neu seine Herrlichkeit erkennen, da erfüllt er uns immer wieder auch mit seinem Geist. Und wir dürfen ihn darum bitten. Ich möchte noch diese Grafik zeigen, diese Zeichnung. Das Verständnis von der Glaubenstaufe, von der Geistestaufe, so wie wir das verstehen. Oben links, die Jünger, sie waren noch keine Christen. Sie waren Jesus Nachfolger, aber sie lebten immer noch im System vom Alten Testament. Sie waren bei Jesus. Jesus wird ja ins Alte Testament hineingeboren, unter das Gesetz getan. Und er sagt, von Johannes dem Täufer sagt er, der größte Prophet, also noch der letzte Prophet vom Alten Testament, vom System vom Alten Testament eigentlich, der eben auf Jesus hinweist. Und jetzt bricht so das Neue Testament, es bricht auf so langsam. Jesus wird geboren und er lebt unter seinen Leuten, seine Jünger, sie folgen ihm nach, aber sie sind immer noch als alttestamentliche Gläubige zu sehen. Das Erlösungswerk war noch nicht geschehen. Und dann oben rechts eben an Pfingsten, da erlebten die Jünger die Wiedergeburt, die Geistestaufe. Und auch sie wurden erfüllt mit dem Heiligen Geist. Das war einmalig. Pfingsten geschieht nicht immer wieder. Der Heilige Geist kommt nicht immer wieder. Er ist an Pfingsten gekommen und ist gekommen, um hier zu sein. Um Menschen einzuladen, um sie auf Jesus zu weisen, damit sie hineingetauft werden in den Leib Christi durch den Glauben. Das ist das Werk, das der Heilige Geist tut. Unten links wäre eben unser Erlebnis heute. Wenn wir an Jesus glauben, werden wir hineingetauft in den Leib Christi. Das steht in 1. Korinther Kapitel 12, Vers 13 hier oben erwähnt. Denn wir sind durch einen Geist alle zu einem Leib getauft. Wir seien Juden oder Griechen, Knechte oder Freie. Und sind alle mit einem Geist getränkt. Das ist die Geistestaufe, Wiedergeburt, wenn wir eben neues Leben empfangen. Das ist keine separate Erfahrung, die später noch stattfinden muss. Es wird nirgends im Neuen Testament in den Briefen noch irgendwie erwähnt, dass man nach der Geistestaufe streben sollte. Wird nirgends erwähnt. Und dann unten rechts ist tatsächlich, gibt es unterschiedliche Erfahrungen, die Christen machen, wenn sie erfüllt werden mit dem Heiligen Geist. Bei manchen geht es sehr emotionell zu, bei anderen weniger, bei mir eher war es eher weniger. Wir dürfen aber bitten, dass der Heilige Geist uns immer wieder neu erfüllt. Wir brauchen nämlich Ausrüstung für den Dienst. Und dieses Erlebnis kann man unterschiedlich betiteln oder mit unterschiedlichen Begriffen erklären. Manche, die sagen, das ist die Wiedergeburt, andere sagen, das ist die Geistestaufe oder Second Blessing oder irgend sonst eine Erfahrung. Das wird manchmal etwas unterschiedlich betitelt oder mit Namen, mit Begriffen erklärt. Kommen wir zu Fritz Berg und es ist interessant, wie so seine Geschichte angefangen hat. Es war der Gründer vom EBV, Evangelischen Brüderverein, und er hatte tatsächlich auch einige, wenn wir sagen können, charismatische Erfahrungen. Er erlebte erstens mal eine radikale Bekehrung, das war im Jahr 1899, die sein Leben total veränderte. Diese Bekehrung fand in einem Wirtshaus statt und Berger beschloss, die Bibel zu glauben und ihr zu folgen, egal was es kostet. Nach der Bekehrung hatte er Sündenerkenntnis. Gott hat ihm immer mehr gezeigt. Und er meinte, er müsse die bekennen, damit Gott zufrieden sei mit ihm. Aber seine Erkenntnis wuchs immer mehr. Und ich habe sein Buch mitgebracht, die Biografie. Und da steht auf Seite 48, interessant, wie er seine Geschichte beschreibt. Nun sah ich, ja, also er erkennt immer mehr von dem, was Jesus für ihn getan hat. Er hat sich bekehrt, ich würde sagen, er war schon wiedergeboren. Er hat es nur noch nicht gesehen. Er war schon gläubig und sagt, nun sah ich, gleich wie die Sünde gekommen ist durch den Tod von einem, so kam auch die Rechtfertigung und so weiter. Ich dachte darüber nach und sah, ja, er erkennt immer mehr. Und dann sagt der Römer 6 eben, also auch ihr haltet euch dafür, bei dem, was ihr gesehen habt, zu bleiben, euch dafür zu halten. Und dann beschreibt er das als unheimliches emotionelles Erlebnis. Er sagt, ein warmer Strom ging durch mich, vom Herz bis in die Füße und in die Fingerspitzen. Und ich sah, erlöst, erlöst aus Gnaden. Das war eine Heilserkenntnis. Eine Heilsgewissheit ist ihm da geschenkt worden. Und er beschreibt es nachher auf der nächsten Seite. Jetzt bin ich Christi Eigentum. Vor Freude schlief ich 8 Nächte nicht mehr. Ein krasses Erlebnis. Charismatiker würden sagen, er hat die Geistestaufe erlebt. Er war jetzt im Haben zu Hause und er hat dann Gott dafür gedankt. Das war so eine Heilsgewissheit, die Berger empfangen hat. Es ist auch interessant, dass er auch wundersame Erlebnisse hatte und erlebte später im Buch. Da geht es um Krankenheilungen, es geht um sonstige wundersame Vorkommnisse, auch während einer Hungerperiode. Er schreibt, als Gott nach meiner Bekehrung meine verkrüppelte Frau gesund gemacht hat, bekam ich Mut, auch für andere zu beten. Durch Gottes Gnade sind viele gesund geworden, aber nicht alle, mit denen ich gebetet habe. In der Gegend von Wangen, Niederbipp, Rockwil, Wittlisbach, Armangen und so weiter wurden fast alle gesund. Krebskranke, schwer Lungenkranke, eine Anzahl unheilbare. Und doch war dort lange nicht ein solcher Glaube zu finden wie im Oberland und im Berner Jura. Oder von Trunkensucht wurden Menschen geheilt. Und er erklärt auch in einer Zeit von einer Hungerperiode, haben sie immer wieder Nahrung gefunden an unerwarteten Orten. Da hat Gott Wunder getan und hat eingegriffen und sie versorgt, wie er solche Wunder erlebte. Also wir dürfen offen sein, dass Gott wirkt, dass er auch heute noch Wunder wirkt, dass er Heilung schenkt. Aber wir können Gott nicht dazu zwingen. Und es ist auch nicht ein Zeichen von Unglaube, wenn jemand nicht gesund wird auf Gebet hin. Wir wollen das praktizieren, was die Apostel uns lehren, dass wir die Ältesten rufen sollen, wenn wir krank sind, dass sie über uns beten. Und das Gebet des Glaubens wird ihm aufhelfen. Später lesen wir nicht mehr so viel von Heilungen und von diesen wundersamen Erlebnissen. Warum, kann ich nicht sagen. Vielleicht liegt es auch ein gewisses an der Theologie des Dispensationalismus. Wenn ihr es irgendwie nachschlagen wollt, später könnt ihr das gerne tun. Da wird gesagt, dass eben Geistesgaben aufgehört haben in unserer Zeit. Aber wir kommen nachher noch kurz dazu. Ich möchte jetzt auf die Zungenrede eingehen. Zungenrede ist auch bekannt als Glossolalie, ist das Sprechen einer unbekannten Sprache oder Lautfolge während eines religiösen Erlebnisses. Und es wird eben als eine Gabe des Heiligen Geistes angesehen. Diese Praxis wird häufig in Pfingst- und charismatischen Gemeinden ausgeübt und beobachtet. Aber nicht nur in christlichen Gemeinden, sondern auch in nichtchristlichen Gruppierungen oder Religionen wird Zungenrede praktiziert. Und das ist auch wichtig zu wissen. Zum Beispiel heidnische Religionen. In der Antike war ekstatisches Reden in unverständlichen Sprachen in einigen heidnischen Kulten bekannt, wie zum Beispiel im Tempel des Apollo in Delphi. Oder dann neuzeitliche spirituelle Bewegungen. Verschiedene moderne spirituelle Bewegungen und Sekten praktizieren ebenfalls Formen der Zungenrede als Teil ihrer religiösen Erfahrung. Oder in der Esoterik und Mystik. Mystische Traditionen wird Zungenrede als eine Form der Kommunikation mit höheren Wesen oder außerirdische Wesen benutzt. Das heißt aber nicht, dass Zungenrede per se dämonisch ist. Ich würde behaupten, dass über 90, 95, 98 Prozent, ich weiß nicht, wie viel von Zungenrede, wo praktiziert wird, sehr seelisch gesteuert oder von Emotionen hervorgebracht wird. Wir hatten eine Gemeinde in Port Moresby, in der Hauptstadt von PNG. Die waren in unserer Gegend und wir haben jeden Sonntagmorgen es ganz ähnlich so gehört. Da wurde angefangen, mit ganz leise zu singen, langsam zu singen. Und es wurde immer lauter, immer heftiger. Und so nach einer halben Stunde oder dreiviertel Stunde oder so, dann haben Leute angefangen, in Zungen zu reden. Einfach wirr durcheinander. Das war jeden Sonntagmorgen so dasselbe Phänomen. Und ich habe für mich gedacht, das ist für mich schon sehr emotionell irgendwo geladen, diese Atmosphäre. Und nicht unbedingt ein Zeichen des Wirkens des Heiligen Geistes, aber auch nicht dämonisch, sondern einfach menschlich, seelisch, emotionell irgendwo so aufgeladen. Die biblische Grundlage für Zungenrede wird im Neuen Testament erwähnt, insbesondere Apostelgeschichte. Da gibt es ein paar Erlebnisse, möchte ich nicht alle erwähnen, könnt ihr selber mal nachschauen. Und Briefen des Paulus, vor allem 1. Korinther, Kapitel 12, 13 und 14. Und man könnte sagen, in 1. Korinther 12, das ist wie so die Anatomie der Gaben. Da beschreibt er, wir sind alle wie am Leib, ein Glied und jeder hat eine Gabe. Der Arm, der Fuß, das Auge und so weiter. Das ist wie die Anatomie der Gaben, 1. Korinther 12. 1. Korinther 13 ist wie das Benzin oder wie das Blut eben das Leben gibt. Das ist die Liebe. Und das beschreibt Paulus, ich will euch noch einen besseren Weg zeigen. Also es geht nicht nur um die Gaben des Heiligen Geistes. Ja, wir brauchen die als Ausrüstung für den Dienst. Aber Gaben sind wertlos, wenn sie nicht durch die Liebe getragen sind oder getan werden. Und dann, da kommt eben 1. Korinther Kapitel 13. Und dann 1. Korinther Kapitel 14, da wird eben die Sprachenrede und prophetische Rede noch genauer untersucht und erklärt. Und Paulus legt mehr Wert auf gesprochenes, verständliches, prophetisches Wort wie auf Sprachenrede. Obwohl er sagt, ich will in anderen Zungen und mit anderen Lippen reden zu diesem Volk. Woanders sagt er, eigentlich wünscht er, dass alle in Sprachen reden könnten. Es ist eine Erfahrung, die Gläubige machen, die der Heilige Geist auch bewirkt. Der Zweck ist, dass die Zungenrede, die kann zur persönlichen Erbauung dienen oder als Zeichen für Ungläubige und für ein Volk, vor allem eben die Juden. Und da kommt dieser Vers aus Jesaja 28, Vers 11. Als Zeichen für die ungläubigen Juden, da steht im Alten Testament Jesaja 28, ich will in anderen Zungen und mit anderen Lippen reden zu diesem Volk, aber auch so werden sie nicht auf mich hören, spricht der Herr. Es war also, das Zungenreden, vor allem in der Apostelgeschichte, war als Zeichen für das ungläubige jüdische Geschlecht. In einigen Gemeinden wird sie auch als Mittel der Anbetung oder der Fürbitte gesehen und verwendet. Aber Paulus sagt ganz klar, es braucht Interpretation. Im Rahmen der Gemeinde muss die Zungenrede von jemand für die Gemeinschaft übersetzt werden. Und wenn das nicht getan wird, soll die Person schweigen. Es gibt tatsächlich zwei Hauptarten der Zungenrede, die in der christlichen Theologie und in Gemeinden wo unterschieden werden. Erstens mal Zungenrede als verständliche Sprache und dann Zungenrede als Herzenssprache oder Gebetssprache. Da wird unterschieden zwischen den beiden. Erstens als verständliche Sprache, das lesen wir in Apostelgeschichte Kapitel 2, als die Jünger predigten und von Jesus zeugten, da haben Leute aus allen möglichen Nationen, die gekommen sind, die haben alles verstanden. Das war das Wunder der Zungenrede. Verständliche Sprachen haben sie gehört, die Jünger eben zuvor nie gelernt hatten. Dies wird oft als missionarische oder kommunikative Zungenrede bezeichnet. Der Zweck dafür ist Verbreitung des Evangeliums an Menschen aus verschiedenen Sprachgruppen. Das hat mal Arthur von Bergen erlebt. Wenn ihr sein Buch, die ganzen vielen Geschichten, lest, da kommt eine Geschichte drin, wie er mal im Zug saß Und da war ein Afrikaner oder eine Afrikanerin. Und er wollte mit dieser Person reden. Er selber kannte nur Deutsch und Französisch, aber kein Englisch. Und die Person konnte nur Englisch. Und irgendwie hatte er das Gefühl, sie haben zuerst ein bisschen angefangen mit Hand und Füß. Aber das ging nicht. Und auf einmal konnten sie einander verstehen. Er hat auf Französisch oder Deutsch geredet und sie auf Englisch. Und sie konnten einander verstehen. Da hat Gott ein Wunder getan, damit das Evangelium kommuniziert werden konnte. Dann ging er aus dem Zug, war die Station, wo er aus dem Zug ging, und dann hat er eine Gruppe Engländer gesehen und hat gedacht, ja, ich verstehe jetzt Englisch. Und er ging da drüber und hat da gelauscht, hat nichts mehr verstanden. Gott hat für einen bestimmten Moment diese Gabe der Zungenrede, der Sprachenrede geschenkt. Er beschreibt es in seinem Buch. Aber diese Form kommt wirklich sehr, sehr selten vor. Ich kenne ganz wenige solche Beispiele. Warum müssen die Bibelübersetzer so viel Energie aufwenden, um 20 Jahre eine Sprache zu lernen? Gott könnte doch einfach diese Sprachengabe schenken. Das Evangelium wäre in einer Minute erklärt, oder nicht? Gott schenkt es nur sporadisch. Dann eben die Zungenrede als Herzenssprache oder persönliche Gebetssprache. Das wird oft für die persönliche geistliche Erbauung gebraucht, wo der Sprecher in irgendeiner unbekannten Sprache spricht, irgendwelche Laute macht, die nicht wirklich verstanden werden. Dies wird oft in charismatischen und pfingstlichen Gemeinden praktiziert. Der Zweck ist persönliche Erbauung und intime Kommunikation mit Gott. Ich kenne ein paar Leute, ein paar Christen, die das im Privaten so ausüben. Diese Art von Zungenrede, wenn sie in der Gemeinde ausgeübt werden soll, muss doch eine andere Person interpretiert werden, steht in 1. Korinther Kapitel 14. Bei manchen charismatischen Gemeinden ist dann das Problem, wenn du nicht in Zungen redest, wie eben manche andere, dann ist das ein Zeichen, dass du nicht mit dem Heiligen Geist getauft bist, ist ein Zeichen, dass du wahrscheinlich nicht wirklich glaubst, und das ist ein Problem. Das treibt viele die sind dann oft unter einem Druck. Ich möchte jetzt zu unserer Sicht der Geistesgaben kommen und vielleicht grundsätzlich auch, warum brauchen wir den Heiligen Geist? Hauptsächlich, um uns von der Sünde zu überzeugen. Der Heilige Geist, er führt uns zu Jesus. Er möchte uns die Heilstat Jesus aufzeigen. In Johannes Kapitel 16 steht, er überführt uns von Sünde, von Gerechtigkeit, von Gericht. Das tut der Heilige Geist, damit der Mensch Christus erkennt. Und zweitens, er bewirkt Frucht in uns. Und zwar möchte der Heilige Geist die ganze Frucht in uns bewirken. Nicht nur, du hast Liebe, ich habe Geduld, nee, habe ich eigentlich nicht, oder du hast Barmherzigkeit und so, sondern die ganze Frucht soll in uns zur Geltung kommen. Das will der Heilige Geist in uns bewirken. Dann schenkt drittens der Heilige Geist uns Gaben, Geistesgaben. Es sind oft auch natürliche Gaben, die der Heilige Geist benutzt, um eben in der Gemeinde, im Dienst, außerhalb, am Arbeitsplatz, in der Familie, wo wir sind, durch Geistesgaben zu dienen, für den Dienst. Da schenkt Gott Gaben. Aber er schenkt nicht jedem alle Gaben. Paulus schreibt es ganz klar in 1. Korinther 12. Haben alle die Gabe der Zunge? Haben alle die Gabe der Heilung? Oder der prophetischen Rede? Nein. Das wird ausgeteilt, wie der Heilige Geist es will. Er schenkt Gaben zum Dienst. Und viertens, er führt uns, schenkt uns Kraft zum christlichen Leben. Das tut der Heilige Geist. Das sind so die vier Hauptaufgaben, die der Heilige Geist tut. Wir brauchen den Heiligen Geist. Eine ältere Dame, sie ging mal in den Uhrenladen, weil ihre Uhr nicht mehr funktionierte. Und sie hatte die Praxis, jeden Morgen die Uhr aufzuziehen. Und auf einmal ging die Uhr nicht mehr. Dann hat sie es dem Uhrenhändler gebracht und der ging kurz ins Büro, in die Werkstatt und kam nach 2 Minuten wieder raus und sagt, es funktioniert wieder. Was? Ging aber schnell. Dann sagte er, es brauchte nur eine neue Batterie. Also die war im Glauben, dass sie immer aufziehen muss, aber die Uhr hatte eine Batterie. Und so sind wir Christen manchmal. Wir haben den Heiligen Geist, wir können uns auf den Heiligen Geist verlassen, aber wir arbeiten so, als ob es der Heilige Geist nicht geben würde. Und wir mühen uns ab und ziehen jeden Tag irgendwas auf. Das ist ein schönes Bild für uns als Christen. Wir haben den Heiligen Geist, wir können uns auf ihn verlassen. Er bewirkt in uns Frucht. Wir sollen es einfach zulassen. In der Identifikation mit Jesus Christus lebt der Heilige Geist in uns. Unsere Sicht ist, dass wir nicht alles gutheißen wollen, was so geschieht in verschiedenen Gemeinschaften. Aber wir wollen auch nicht alles dämonisieren. Beide Extreme lehnen wir ab. Wir erkennen, dass Gott Geistesgaben schenkt, wie er will. Wir erkennen aber auch, dass es einen Unterschied gibt zwischen den Gaben und der Frucht. Und so wollen wir, dass das Pendel nicht in ein Extrem geht. Einerseits könnte man sagen, Gaben sind, eben manche sagen, sind für alle, zu jeder Zeit alle Gaben. Wir sollten Heilung, Prophetie, Zungenrede, alles sollten wir erleben. Nein, das sagt die Bibel nicht. Der Heilige Geist teilt Gaben aus. Aber auch die andere Extremsicht lehnen wir ab, wenn manche sagen, die Gaben haben alle aufgehört. Sie gibt es nicht mehr. Und die weisen auf 1. Korinther Kapitel 13. Das kommt eben von dem Dispensationalismus, wo eben erklärt wird, da gibt es verschiedene Heilszeiten und wir leben heute in der Heilszeit der Gemeinde und da braucht es keine Geistesgaben mehr. Weil steht, wenn aber das Vollkommene kommen wird, wird das Unvollkommene, das Stückwerk aufhören. Und die sagen, das Vollkommene war der Kanon vom Neuen Testament. Das wird hineingedeutet, empfinden wir. Weil das Vollkommene ist dann, wenn wir Jesus von Angesicht zu Angesicht sehen, schreibt ja Paulus. Deshalb sehen wir, dass es heute genauso auch noch Geistesgaben gibt. Aber Gott wirkt durch uns, wie er will. Und wenn es einmal Zeiten gibt, wo weniger Wunder geschehen oder Heilungen, dann liegt es an Gott. Und nicht unbedingt an uns. Ja, wir wollen glauben, wir wollen erwarten, wir wollen beten. Aber es ist Gott, der das wirkt. Es gab zu verschiedenen Zeiten unterschiedliche Wirkungen vom Heiligen Geist. Und auch in der Apostelgeschichte ist es interessant, dass Richtung Ende der Apostelgeschichte Zungenrede abnahm und auch Heilungen abnahmen. Das ist auffallend. John Stott, ein ganz bekannter Prediger, der bereits verstorben ist, hat in seiner Auslegung der Apostelgeschichte darauf hingewiesen, dass die Wunder im Verlauf der Apostelgeschichte seltener wurden. Er argumentierte, dass dies auf die zunehmende Reife und das Wachstum der frühen Kirche zurückzuführen sei. Stott glaubte, dass die Kirche lernen musste, sich auf das Wirken des Heiligen Geistes und die Kraft Gottes zu verlassen, anstatt sich ausschließlich auf Wunder zu verlassen. So erkennen wir, dass die Zeit von Jesus und den Jüngern, das war eine Übergangszeit als Bestätigung eben, dass Jesus der Sohn Gottes ist, als Bestätigung, dass das Evangelium wirklich diese neue Erlösungsbotschaft ist, die allen Menschen gilt. Und so legen wir den Fokus nicht so sehr auf den Heiligen Geist. Ja, wir wollen erklären, was der Heilige Geist tut. Wir lieben den Heiligen Geist. Aber der Fokus ist eher auf Jesus Christus, weil Jesus der Retter ist. Und das will der Heilige Geist auch in uns und durch uns bewirken. Wir erkennen eine gewisse Ordnung in der Gottheit. Gott, Vater, Sohn, Heiliger Geist ist gleichwertig. Das erkennen wir aus der Schrift. Liebe, heilig, gerecht. Der Vater ist Liebe, heilig, gerecht. Der Sohn, der Heilige Geist, Liebe, heilig, gerecht. Die Attribute sind gleich für Vater, Sohn und Heiliger Geist. Und trotzdem gibt es eine gewisse Ordnung in der Funktion Gottes. Wir erkennen oft den Vater als der Planer oder der sendet, der Instruktionen gibt. Und der Sohn, der sich dem Vater unterordnet, er gehorcht, er führt aus, er ist in der Schöpfung dabei als der Ausführende. Kolosser steht, durch die Hand von Christus hat Gott das Universum und die ganze Welt gemacht, geschaffen. Und der Heilige Geist, das sagt Jesus, er wird nicht von sich selbst reden, sondern er wird hinweisen auf Jesus. Und das will der Heilige Geist tun. Wir lesen auch nirgends in der Bibel, dass zum Heiligen Geist gebetet wurde. Das zeigt auch eine gewisse Ordnung, empfinde ich, in der Bibel, die wir erkennen. In der Offenbarung steht, dass die ganze Schar, die Schar der Erlösten, sie beten das Lamm Gottes an. Gott und das Lamm. Aber ist der Heilige Geist nirgends erwähnt? Er ist in den Gläubigen, der diese Anbetung bewirkt, um anzubeten. Zum Abschluss möchte ich noch kurz erwähnen, welche Sicht, dass wir haben zu den Geistesgaben. Wir anerkennen alle im Neuen Testament aufgeführten Geistesgaben, weil sie eben vom Heiligen Geist gegeben sind. Aber der Heilige Geist gibt sie zu seiner Zeit, wie er möchte und wem er will. Die Gaben sind aber wertlos, wenn die Liebe fehlt. Die Liebe, sie befähigt uns, mit den Gaben richtig umzugehen und nicht zu prahlen mit unseren Gaben, sondern in Demut den Menschen zu dienen. Geistesgaben werden vor allem an drei Stellen beschrieben, Römer 12, 1. Korinther 12 und Epheser Kapitel 4. Das ist aber nicht eine, wir sehen es nicht als eine abschließende Liste, sondern es gibt viele Geistesgaben, die Gott schenkt. Sie sind unterschiedlich, so wie auch Personen unterschiedlich sind. Zweitens die Zungenrede. Wie wir persönlich beten, ist unsere private Angelegenheit. Bei der Ausübung im öffentlichen Rahmen, Gottesdienste und so, da muss die Zungengabe durch die biblischen Begrenzungen bestimmt werden, nicht ohne Auslegung. Und wenn jemand sagen würde, ich habe eine Sprachenrede, dann würde ich fragen, gibt es jemanden, der die Gabe hat, die auszulegen? Und wenn nicht, dann soll die Person nicht reden. Und Paulus schreibt 2 bis 3 und das genügt. Er legt mehr Wert auf das gesprochene Wort. Die Gemeindeleitung hat über die Ausübung in der Gemeinde zu wachen und erbittet für sich die Gabe der Geisterunterscheidung. 1. Korinther 12, Vers 10. Sie haben da auch die Aufgabe zu prüfen und Steuer zu geben. Wir hatten in PNG mal so eine Erweckungszeit und da sind Leute zum Teil in den Gottesdiensten einfach so umgefallen. Sie haben etwas geredet, von sich geredet, fast in so einem Trance-Zustand. Und alle Leute waren außer sich, wow, wie Gott wirkt und der Heilige Geist wirkt. Ja, kann sein, ja, aber was reden die? Und der Fokus war nicht mehr auf der Predigt und das Wort Gottes, sondern was sagen die? Und es wurde fast so empfunden, als ob jetzt Gott direkt durch diese Person so als Wessel oder als Gefäß, Gott benutzt jetzt dieses Gefäß, um direkt zu uns zu reden. Und das Wort Gottes ist nicht mehr so wichtig, oder wie? Das ging für eine gewisse Zeit und die Ältesten und auch Gemeindeleitung hat es geprüft, hat nicht so schnell das geblockt, aber mit der Zeit haben wir gemerkt, dass sehr viel eben Seelisches da mitwirkt. Und der Fokus weg vom Wort hin zu dem, was die Leute, zum Teil junge Mädels oder irgendwelche Personen haben da irgendetwas geredet. Nichts Falsches. Aber sie haben aus ihrem Unterbewusstsein irgendwelche Bibelverse zitiert oder irgendwas Schönes gesagt. Ja, das ist okay. Aber der Fokus war nicht so auf das Wort. Und dann haben wir gesagt, wenn Gott euch was sagt im Traum oder im Garten irgendwo, dann kommt zu uns und erzählt es uns. Und wenn wir empfinden, dass es eine wichtige Botschaft ist für die Gemeinde, dann werden wir es weitergeben. So haben wir versucht, irgendwie da Steuer zu geben. Und dieses Phänomen hat dann bald einmal aufgehört. Wir legen mehr Wert auf verständliche prophetische Rede als auf Zungenrede. 1. Korinther Kapitel 14, da schreibt Paulus, ich wollte, dass ihr alle in Zungen reden könntet, aber noch viel mehr, dass ihr weissagen könntet. Denn wer weissagt, ist größer als der, der in Zungen redet. Es sei denn, dass er es auch auslege, dass die Gemeinde dadurch erbaut werde. Also lieber sagt 5 Worte, die verstanden werden, als 1000 Wörter, die nicht verstanden werden. Zum dritten, Prophetie. Gott gibt auch heute Wegweisung durch sein Wort. Prophetie ist nicht unbedingt Zukunftsvoraussage, sondern prophetisches Reden ist, die Menschen zurückzubringen zum Wort Gottes, zu den Richtlinien Gottes. Das war die Aufgabe der Propheten. Und nur 10% vielleicht von der Aufgabe der Rede der Propheten war wirklich Zukunftsdeutung. Prophetische Aussagen sollen nicht akzeptiert werden, ohne dass die Gemeindeleitung sie von der Schrift her beurteilt und gewichtet. Und wir wollen auch vorsichtig sein mit Eindrücke, wenn ich sage, ich habe einen Eindruck über dich oder von dir. Das kann zur Ermutigung sein, aber da wollen wir vorsichtig sein. Und das letzte, Heilungen. Gott kann Menschen die Gabe der Krankenheilung schenken. Und wo diese Gabe als Dienst in der Gemeinde zum Einsatz kommen soll, ist dies in Abstimmung auch mit dem Ältestenteam zu geschehen. Wir wollen vor allem das Gebet mit Kranken, habe ich schon erwähnt, nach Jakobus 5 ernst nehmen und im Glauben erwarten, dass der Herr eingreift, dass er heute auch noch heilt. Aber so Pauschalaussagen, die jede Krankheit als Folge von Sünde oder Folge von Unglauben sehen, das lehnen wir ab. Ich möchte noch zum Schluss erwähnen, dass es gut ist, wir als Christen, dass wir eine Grundhaltung der Erwartung haben. Der Heilige Geist wirkt und er will wirken. Und es ist schade, wenn wir eine gesättigte Einstellung haben. Die hatte nämlich die Gemeinde in Sardis. Der Engel des Herrn erwarnt vor geistlicher Gleichgültigkeit. Und er sagt, du sprichst, ich bin reich und habe Überfluss und bedarf nichts. Und du weißt nicht, dass du elend und jämmerlich bist, arm, blind und bloß. Und so dürfen wir als Christen, ja, wir dürfen auf das Fundament bauen der Erlösung. Nur Jesus allein, im Glauben an ihn haben wir Errettung, ewiges Leben. Aber wir dürfen auch erwartend sein, dass Gott mächtig wirkt in unserer Zeit, dass er uns dazu benutzt, dass er uns erfüllt mit seinem Geist. Wir dürfen ihn immer wieder darum bitten und nicht so eine genügsame Haltung an den Tag legen, sondern eine erwartende Haltung. Herr, wirke du in unserer Zeit, sende du einen Spätregen, sende deinen Geist in dem Sinn, dass er unter uns wirkt. Diese Haltung, die dürfen wir ausleben und haben. Ich möchte noch zum Abschluss beten. Herr Jesus, ich danke dir, dass du aufgefahren bist zum Vater und du hast den Heiligen Geist gesandt, der die Jünger erfüllt hat. Etwas Neues ist geschehen, die Gemeinde ist entstanden und wir leben in dieser Zeit. Wir wünschen uns, dass du mächtig wirkst in uns, durch uns, in unserer Gegend. Danke für alles, was du in der Welt tust, vor allem im globalen Süden, wo Menschen, viele Menschen zum Glauben kommen, wo auch Wunder geschehen, Heilungen geschehen. Wir dürfen das immer wieder von dir erwarten. Du schenkst uns aber auch den Geist die Gabe der Geisterunterscheidung, dass wir erkennen, was wirklich von dir ist, dass wir erkennen, was schwärmerisch, was unnüchtern ist und dass wir klar unterscheiden, was wirklich von dir gewirkt ist. Lass uns eine erwartende Haltung haben, dass wir mit dir leben und immer wieder von dir erwarten, dass du Großes wirkst in uns und in unserem Umfeld. Benutze auch unsere Gemeinde dazu. Wir wollen offen sein für dein Wirken. Amen.